Sportsfreunde, auf geht's in eine neue Folge. Letzte Woche noch beim DFB, jetzt sozusagen wieder im Liga-Alltag. Mein heutiger Gast ist Florian Beck. Er ist ehemaliger Fußballtorhüter und heute Torwarttrainer bei Waldhof Mannheim. Und das, obwohl er zu Beginn seiner Karriere gar nicht im Tor stand. Wie das bei seinem Vater und Großvater damals ankam, wie er auf Nachwuchsleistungszentren und den allgemeinen Druck auf junge Fußballer blickt und welche Torhüter ihn als Kind und Jugendlicher begeistert haben. All das und noch viel mehr erfahrt ihr in der heutigen Folge. Viel Spaß beim Reinhören.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, Flo, nochmal vielen Dank, dass du hier in dem Sportpodcast Sportsfreunde dabei bist. Du bist Torwarttrainer, richtig?
Genau, ich bin Torwarttrainer beim SV Waldhof Mannheim. Ja, dritte Bundesliga in Deutschland. Ja, ein Stück weit auch Traumjob. Von daher.
Warum Fußball?
Ganz einfach. Also, selber Fußballer gewesen. Schon als kleines Kind mit 5, 6 Jahren angefangen. Dann natürlich klar immer den Traum gehabt. Ja, Profi zu werden, so wie wir alle, immer nach dem gestrebt, was so kleine Kinder so träumen. Und ja, eine ordentliche Laufbahn als Spieler gehabt, für ganz oben, ja, hat es jetzt nicht gereicht. Aber ja, irgendwann kommst du halt an den Punkt, wo du dann sagst, okay, du hast einen Bezug zu jüngeren Spielern, kannst sie ein bisschen führen, merkst, okay, das könnte ein bisschen Trainerschiene gehen und ja, dann entwickelt sich das dann eben so und du qualifizierst dich dann dafür, bekommst dann auch die Jobs, machst die dann doch ganz ordentlich und letztendlich, ja, gehst du dann auf einem anderen Weg wieder zurück im Profifußball und darfst da jetzt arbeiten. Und ja, ist halt schon ein tolles Privileg, dass wir schon, ja, jeden Tag nicht vergessen sollten, wo wir sind und was wir da arbeiten dürfen, ja, in unserem Hobby und von daher im Fußball treu geblieben.
Warst du als Spieler auch Torwart oder warst du im Feld draußen oder war das?
Ich war auch Torwart, ja. Ich glaube gar nicht, ob es diese Konstellation gibt, dass ein Feldspieler Torwarttrainer wurde. Vielleicht im Amateurbereich gibt es das bestimmt irgendwo. Aber im Profibereich, nee. Also kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass es gibt. Ist eine ganz spezielle Rolle. Ich glaube, Torhüter verstehen auch nur Torhüter. Also das ist Feldspieler und Torhüter ist einfach eine andere Mentalität. Das sind, ja, ich möchte doch sagen, andere Menschen. Ja, man sagt zwar mittlerweile, der Torwart muss alles können, muss Fußball spielen können, muss am Fuß gut sein. Aber diesen ganzen Charakter, den so ein Torwart mitbringen muss, kann man mit einem Feldspieler nicht vergleichen.
Was muss denn ein Torwart für dich mitbringen? Also, du hast gerade den Charakter angesprochen, charakterlich, aber auch vom Körper her, um erfolgreich zu sein.
Ja, als erstes muss er halt, ja, dementsprechend die körperlichen Voraussetzungen mitbringen. Ja, wir gehen da schon von einer gewissen Größe aus. Gibt auch immer wieder Ausnahmen, aber so diese, ja, physischen Voraussetzungen, dass er eben eine dementsprechende Größe hat, über die Sprungkraft, die er entwickeln muss, ja, diese körperlichen Voraussetzungen, dass er dementsprechend fit ist, dass er, ja, so Charaktereigenschaften wie Mut, die müssen da eben dabei sein. Ja, auch ein bisschen diese Verrücktheit, das hat sich jetzt, glaube ich, in den letzten 50 Jahren nicht geändert. Ja, dass der Torwart immer so ein bisschen der Verrückteste auf dem Platz ist. Und ja, solche Sachen muss er eben mitbringen. Klar, dann kommen natürlich mittlerweile so Sachen dazu. Er muss Fußball spielen können, muss mit den Händen gut arbeiten können. Ja, gewisse Zeit auch. Ja, oder mittlerweile auch muss er halt auch dementsprechend so eine Führungspersönlichkeit sein. Ja, auch wenn er jetzt nicht unbedingt die Binde trägt auf dem Platz. Aber ein Torwart ist halt schon, der hinten das ganze Feld im Überblick hat. Ja, der viel coachen kann, der viel der Mannschaft helfen kann. Ja, also da, wenn du zu introvertiert bist auf dem Platz, ist es auch nicht gut. Von daher, ja, wie gesagt, kommt schon dieser Typ. Verrückter Torwart kommt da schon immer ganz gut rein.
Du sagst verrückt, inwiefern verrückt, also positiv verrückt, was bedeutet das für dich?
Ja, du musst das ja schon sehen, ja. Die Tore, das sind halt die, die immer ein bisschen länger auf dem Platz sind, ja, die sich da in die Schüsse reinschmeißen, die sich dann aus, ja, 3, 4 Metern anschießen lassen. Ja, nehmen wir mal diese Blocksituationen, ja, die hauen sich da in Schüsse rein aus 1, 2 Metern, feiern sich dann selbst, wenn dann so ein Ball gehalten wurde. Und ja, also wenn ich die Jungs da manchmal auch im Training sehe, wir haben ja dann trotzdem Einheiten auch in der Vorbereitung da. Ich sage jetzt mal, ich quäl die da schon ein bisschen. Ja, die springen da viel, die arbeiten viel im Kraftbereich, der Körper tut manchmal weh und wieder hinschmeißen, wieder aufstehen. Da muss man schon, ja, eine gewisse Einstellung dazu haben, ja.
Wie bist du zum Torwart-Dasein gekommen? Also hast du von Anfang an gesagt, hey, ich stelle mich in den Kasten, oder war es eher so, wie es zum Beispiel bei mir war, ich habe nie professionell Torwart gespielt, aber gekickt mit Freunden, und die haben irgendwann gesagt, pass auf, du triffst da vorne keinen Ball, geh einfach mal in die Kiste und halt die Bälle, vielleicht kannst du das besser.
Nee, ich war im Feld ja nicht gar nicht so schlecht. Komme aus einer Fußballerfamilie, mein Opa Fußballer, mein Vater Fußballer. Sprechen wir von den 80er Jahren. Da war der Torwart so der, wie du sagst, der schlechteste Gegner ins Tor. Bei mir war es jetzt nicht so. Ich war eigentlich schon draußen recht gut, habe da auch viele Tore geschossen. Mein Vater Feldspieler, mein Opa Feldspieler. Und dann waren wir so im Training. Ich bin auch so beim Bolzen gerne ins Tor, habe mich immer so ein bisschen für die Torhüter interessiert, so in der Bundesliga. Und in der E-Jugend, der damalige Trainer war Torwart in der ersten Mannschaft. Der aktuelle Torwart war auf einem Kindergeburtstag und dann hieß es, ja, wer geht ins Tor? Und ich habe mich halt dann gemeldet. Und dann sagt er zu mir dann nach dem Training, du musst ins Tor.
Du bist
So,
zu
ach.
gut.
Ja, und der hat dann eben, ja, vielleicht so ein bisschen das Talent erkannt. Und von da an war ich dann im Tor und ja, hatte allen anderen jetzt nicht so gepasst, dass ich doch mein Talent im Tor vielleicht verschenke. Aber letztendlich muss ich ihm ja dankbar sein, dass er das damals so in einer Einheit entdeckt hat. Und der Vorteil war eben, dass es halt ein Fachmann eben erkannt hat, dass ich Torwart werden soll. Und dann durfte ich auch im Tor bleiben.
Also du sagst, der ein oder andere, also waren dein Großvater und dein Vater nicht so begeistert davon, oder?
Nee, anfangs nicht. Also die wollten schon, dass ich weiter im Feld spiele, weil sie dachten, okay, Torwart, was ist das eigentlich? Ja, der steht da nur hinten rum und macht ja eigentlich nichts. Aber letztendlich muss ich sagen, war es die richtige Entscheidung, weil dann, ja, gingen so die ersten Jahre in der E-Jugend, dann ging es aufs Großfeld, D-Jugend, dann kamen so die ersten Einladungen, Kreisauswahl, Bezirksauswahl. Ah, und dann standen schon alle dahinter und haben dann auch gesehen, da steckt ein bisschen mehr Talent als bei anderen drin.
Wo hast du denn alles gespielt dann später als Profi?
Wir arbeiten nicht so ganz so professionell, aber letztendlich ging bei mir so der klassische Weg, ging dann so los bei meinem Heimatverein, bin dann zum nächsten Verein, das war in Coburg, das war der höchste Verein im Jugendbereich, da war ich ab der U16, also bei uns hieß es noch B-Jugend, klassisch, und habe da die höchsten Jugendklassen durchlaufen, bin nach dem Jugendbereich zu einem Verein in der Oberliga, der damals so in der Region der führende Verein war. Hab da ein bisschen gespielt und ja klar, dann kamen so die Talentspäher, immer wieder Angebote. Ja, bin dann Richtung Profifußball, dann Richtung Greuther Fürth. Da so die zweite Mannschaft so ein bisschen durchlaufen. Und der Sprung dann ganz oben, ja, hat dann damals nicht gereicht. Ja, und dann waren es noch so ein paar Vereine in der Regionalliga, in der Oberliga, alles so in der Region und aber trotzdem eine tolle Zeit.
Hast du damals davon leben können? Ich denke ja nicht, oder? Rein
Doch,
finanziell.
doch,
Okay.
doch. Aber ich muss dazu sagen, ich habe die ersten Jahre sogar noch eine Ausbildung gemacht. War auch ganz gut, dass man da mal so stabil dasteht später fürs Leben. Im Nachhinein muss ich sagen, heute wäre das nicht mehr möglich. Also wenn du bisschen ambitioniert bist, als Kind vielleicht auch schon so im NLZ bist, da nochmal eine Ausbildung zu machen, boah, also ist für die Jungs, sag ich mal, nicht mehr machbar. Also da lastet so viel Druck auf denen, auch vom zeitlichen Aufwand her. Also wenn die sagen, sie machen dann noch eine Ausbildung mit Lernen und so weiter, boah, wird dann schon schwierig.
Und trotzdem ist ja heute so, dass die im Gegensatz von vor, sag mal, 40 Jahren, wenn du vor 80 Jahren gesagt hast, dass viele Profis, junge Talente ja trotzdem eine Ausbildung irgendwo irgendwas gemacht haben vor oder zumindest gesagt gekriegt haben, hey, mach noch was neben dem Fußball, weil du weißt nie, wann es vorbei ist. Ist das bei euch? Wie ist das bei euch bei Mannheim, bei den jungen Leuten? Ist das so bei euch oder ist das eher weniger so, dass die nebenbei noch eine Ausbildung oder sonst was gemacht haben oder machen?
Also Ausbildung gar nicht. Also die meisten, heute ist ja schon der Weg, dass die irgendwo im NLZ sind mit 13, 14 Jahren. Da muss ich schon sagen, also was da auf die Jungs so einprasselt, ich habe dann auch später mal bei Schöter nochmal im NLZ gearbeitet. Also es ist dann wirklich so, dass die Jungs dann Schule, dann irgendwo nach Hause kommen und schnell irgendwo ihre Hausaufgaben oder so Sachen wie Lernen dann teilweise im Zug dann machen müssen, weil sie dann schon wieder unterwegs Richtung Training sind. Teilweise vielleicht doch noch mal eine Stunde oder zwei Stunden da Anfahrtsweg zum Training haben. Dann kommen die da an, arbeiten da auch am eigenen Körper, haben dann schon wieder taktische Sachen, teilweise schon Videoanalysen, gehen dann ins Training. Und das Training ist jetzt auch nicht zu unterschätzen im NLZ. Also es ist nicht so wie beim klassischen Amateurverein, dass die kommen und sagen, wir bolzen jetzt da erstmal ein bisschen rum, sondern da geht's ab der ersten Minute, ist da hochkonzentriert, hohes Tempo, ja, möglichst wenige Fehler und halt immer wieder auch der Druck, darf ich bleiben, darf ich nicht bleiben. Also das heißt, die müssen in jedem Training performen, sind dann irgendwann fertig, ziehen sich um, duschen, fahren nochmal ein, zwei Stunden nach Hause, essen vielleicht zu Hause noch was, dann ist, ja, später abends, dann gehen die ins Bett und dann geht der Tag eben von vorne los. Und das machen die halt von 13, 14 bis 18. Und mit 18 sind die dann eben schon so weit, dass sie sagen, okay, jetzt komme ich in den Herrenbereich, nehme vielleicht noch die ersten ein, zwei Jahre irgendwo in der zweiten Mannschaft dann mit, die aber dann auch unter professionellen Bedingungen arbeitet. Und dann geht's dann schon meistens der Weg Richtung ganz nach oben oder Umweg dritte Liga, Regionalliga, der auch ziemlich aufwendig ist. Also mit Ausbildung, sage ich, ist nicht möglich. Was aber viele machen, was ich auch gut finde, ist, dass viele halt immer noch so ein zweites Standbein, dass sie sagen, okay, ich habe zumindest einen guten Schulabschluss, da wird ja im NLZ trotzdem auch Wert drauf gelegt. Und über, ja, zweiter, dritter Bildungsweg haben die Jungs ja schon immer die Möglichkeit zu sagen, okay, ich mache da nochmal ein Studium oder irgendeine Fortbildung, damit ich auch irgendwo noch was auf der Hand habe. Und, finde ich immer ganz cool, wenn die sagen, okay, ich nutze da meine freie Zeit nochmal, mache auch ein bisschen was für den Kopf. Der ein oder andere ist da ein bisschen intensiver dabei oder kümmert sich dann noch mehr um seine Studiensachen. Dann gibt's ja teilweise diese Online-Studien mittlerweile und ja, also da gibt's viele, die da nebenbei was machen.
Findest du denn, dass diesen Weg, den du jetzt gerade beschrieben hast, dieser Stress, wie du gesagt hast, findest du das gut, richtig, dass man so einen Weg hat mit NLZ oder sagst du eher, das ist viel zu viel Druck für einen jungen Menschen, der noch selber wächst, der selber auch noch sich selber kennenlernt und so weiter in der Teenagerzeit? Wie siehst du das?
Oh, schwierig, schwierig. Also bin ich so ein bisschen gespalten. Also zum einen ist es eine tolle Sache, weil wie gesagt, die Jungs, die fangen ja alle mit dem Fußballspielen an, die wollen Profis werden, bekommen auch so ein Stück weit schon im NLZ so eine professionelle Einstellung mitgegeben, dürfen da professionell arbeiten, bekommen sehr viele Werte mit, was ich gut finde. Auf der anderen Seite ist natürlich schon ein immenser Druck. Also wenn man dann sieht, wenn dann so 13-, 14-Jährige so jedes Jahr oder alle zwei Jahre so um ihren Platz kämpfen und dann vielleicht irgendwann nochmal mitgeteilt bekommen, es geht für dich hier nicht mehr weiter, habe ich auch mitbekommen. Also es ist für so einen Jungen schon schwierig, wenn der dann wieder so einen Schlag bekommt und einfach sagt, okay, ich muss jetzt wieder irgendwo einen neuen Verein suchen, mein Traum ist jetzt erstmal geplatzt. Was ja nicht so ist, also es geht ja darum, dass er vielleicht auch mal über den zweiten, dritten Bildungsweg im Fußball vielleicht dann doch seinen Weg geht. Aber man darf immer nicht vergessen, wenn man so einem Kind mal sagt, dein Traum ist jetzt hier erstmal vorbei, du musst dich jetzt erstmal neu orientieren. Und der Druck, den die dann haben, meistens kommen die ja schon irgendwo aus der ländlichen Gegend, dann haben die ein Umfeld, die dann immer wieder drauf vertrauen, oh, das ist doch der und der, der ist da, der wird vielleicht Profi. Ja, in der Schule auch. Ja, bist hoch angesehen, weil du da vielleicht bei einem Bundesliga-Verein irgendwo bist. So, und dann bekommst du gesagt, nee, geht für dich nicht mehr weiter. Und das ist ja so in der Gesellschaft in Deutschland heißt dann erstmal, gescheitert. Damit muss halt so ein junger Spieler erstmal klarkommen. Und da fehlt mir halt oft auch mal so diese Betreuung. Ja, weil das NLZ gibt halt so einen Jungen einfach ab. Und dann ist der Weg erstmal vorbei. Also da ist keine weitere Betreuung mehr, da ist eben keine weitere Entwicklung mehr möglich. Und dann steht der Junge halt von heute auf morgen irgendwo, ja, steht er da und muss sich dann irgendwo selbst zurechtfinden. Und da finde ich, ja, ist es für so Kinder, wenn du selber eigene Kinder hast, ja, da musst du das erstmal auffangen.
Naja, das ist natürlich dann auch, ich glaube, das ist in jeder Sportart so, dass du, wenn du irgendwo an eine Wand kommst und merkst, du kommst hier nicht weiter, welchen Weg gehst du jetzt, links oder rechts oder zurück? Es ist für junge Menschen oder ist für keinen Menschen einfach, aber für junge Menschen umso schwieriger, wenn sie sich so ein Ziel gesetzt haben und alles reingesteckt haben. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, ja. Ja.
Richtig, also was halt immer schade ist, du kriegst es ja oft mit, dass dann die Jungs dann irgendwo sich halt erstmal aufgeben. Dann steht erstmal wieder so dieser Spaß im Vordergrund und dann ja, gehen die zu ihrem Heimatverein, dann brechen die halt mit allen Regeln, teilweise hören die dann auch wieder auf mit Fußball, was halt schade ist, weil sie ja trotzdem große Talente sind. Und wenn man dann sieht, es scheitert ja oft nicht an der Qualität, das sind halt harte Auswahlkriterien und oftmals scheitert es halt, weil die Wachstumsverzögerung da ist, ja, dass er nicht der Norm entspricht, dann wird er eben aussortiert. Und aber trotzdem bei seinem Heimatverein vielleicht die nächsten 1-2 Jahre sich trotzdem gut entwickeln kann auf einem guten Niveau. Und wenn man sich jetzt mal so in die Bundesliga reinschaut, da gibt's ja mittlerweile immer mehr Spieler, die diesen Weg eigentlich gar nicht gegangen sind, NLZ. Ja, die dann den klassischen Weg über irgendwo Heimatverein, größerer Verein, irgendwo Richtung Regionalliga entdeckt wurden und plötzlich nach oben schießen, weil es eben auch gute Fußballer sind. Und da wünsche ich mir halt einfach, wenn dann Spieler eben aussortiert werden, dass man ihnen halt vielleicht auch so ein bisschen noch einen Weg mitgibt oder über das NLZ so eine Nachbetreuung bekommt, weil die Jungs ja wirklich keine schlechten sind. Und es ist halt dann immer schade, wenn man dann solche Jungs eben komplett aufgibt.
Habt ihr bei euch in Mannheim auch so ein NLZ oder wie macht ihr das da?
Wir haben auch ein NLZ, das wird da auch relativ gut gefördert momentan, wird auch sehr viel Wert drauf gelegt, da wird auf die Jugendarbeit, glaube ich, die letzten Jahre so ein bisschen eingeschlafen, beziehungsweise nicht ganz so gefördert worden, aber jetzt gibt's da nochmal einen Push, wird auch da finanziell immer mehr unterstützt und hat da jetzt auch die U17 in der Sprung da in die Bundesliga oder in diese Leistungsliga geschafft, hat auch ein bisschen professionellere Strukturen geschaffen. Und aber ist es noch nicht ganz so groß der Druck wie jetzt in den ganzen Bundesliga-Vereinen. Also die Jungs, die da spielen, haben dann noch mal ein bisschen mehr Zeit, sich zu entwickeln.
Tauscht ihr euch als Torwarttrainer untereinander auch aus? Also in der Liga, innerhalb der Liga oder auch in der Liga unabhängig untereinander, wenn ihr euch kennt oder mal kennengelernt habt, gibt's sowas oder eher weniger?
Ja, gibt's auch. Also gibt halt immer so diese ganz junge Generation, die sich auch so ein bisschen untereinander austauscht. Dann gibt's so meine Generation, man kennt sich schon, man läuft sich schon seit Jahren über den Weg. Und ja, gibt's schon einen oder den anderen, den man dann öfters mal trifft, mit dem man dann auch mal ein bisschen länger quatscht. Bei den Jüngeren, ja, man tauscht sich halt auch kurz aus, die haben vielleicht ein bisschen andere Ansichten. Aber ja, gibt's auch. Also wie gesagt, es gibt so ein paar, mit denen man sich austauscht und die dann auch vielleicht mal Richtung zweite Liga gehen mit ihren Vereinen. Da bleibt man aber schon auch im Kontakt.
Was hast du noch für berufliche Ziele als Torwarttrainer? Sagst du, ich will mal erste Liga trainieren oder als Torwarttrainer oder Zweitliga oder?
Boah, ich habe mir eigentlich immer wenig Ziele gesetzt. Also ich habe, klar, wir haben einen tollen Job. Ist schon ein Privileg, was wir da so haben. Aber letztendlich geht es halt darum, immer den Job bestmöglich zu erfüllen. Ja, mit jeden Tag mit der gewissen, ja, oder nicht mit dem gewissen Spaß, aber jeden Tag aufzuwachen und zu sagen, hey, geiler Job, ich bin heute wieder auf dem Platz mit den Jungs, ich kann die heute wieder weiterentwickeln. Alles andere wird sie dann immer ergeben. Klar, wenn du sagst, okay, es wird irgendwann mal ein Angebot aus Liga X kommen, dann setzt du dich damit auseinander. Ich bin aber mittlerweile so weit oder vielleicht in einem Alter, wo man nicht alles annehmen muss. Also ich habe da in meiner gesamten Laufbahn immer wieder mich dann mal entschieden, Sachen nicht zu machen, die vielleicht ganz lukrativ waren, weil ich immer sagen muss, ja, es muss passen. Ja, wir haben da schon diese besondere Situation, dass wir uns auch aussuchen können, mit wem arbeiten wir zusammen. Ja, es ist, weil man nur ein kurzes Arbeitsverhältnis, wenn man sieht, mit einem Arbeitnehmer in der freien Wirtschaft. Aber bei uns ist es halt doch so, wir sitzen dann Tag für Tag miteinander und wenn man dann eben merkt, okay, man hat so eine gewisse Ebene an Präsidenten, Führungsebenen, Sportdirektoren, dann so diese Trainerebene, mit dem man jeden Tag im Büro sitzt, auf dem Platz steht. Und da muss ich auch sagen, wenn es dann immer so weit ist, dass du sagst, okay, ich habe ein Bauchgefühl, wo ich sage, okay, es passt mit den Leuten nicht, dann musst du solche gewisse Sachen dann eben nochmal absagen, wo du sagst, okay, wäre vielleicht ganz cool gewesen, aber ich suche mir schon das Richtige aus, wo ich sage, okay, da fühle ich mich auch wohl und da kann ich auch mein Fachwissen beziehungsweise meine Arbeit da perfekt mit einbringen.
Gab es so Situationen für dich?
Ja, die gab es. Also es war auch mal eine Situation, da war ich ohne Verein ein Jahr, da gab es auch sehr viele Anfragen. Ich habe mir auch sehr viel angehört, wo ich auch mittlerweile sage, vielleicht hätte ich das ein oder andere gar nicht anhören müssen, sondern gleich absagen können. Aber vielleicht war es da auch so eine Art Höflichkeit, da gewissen Vereine dann zu sagen, okay, komm, ich höre mir das mal an. Aber letztendlich geht es dann darum, okay, die Menschen kennenzulernen und sagen am Ende, nee, ich habe da kein gutes Gefühl.
Und was hat dich dann zu Waldhof Mannheim gebracht am Ende, als da ist einfach alles zusammengepasst vom Gefühl her von den Leuten her oder warum wo ist am Schluss Mannheim?
Da hat vieles zusammengepasst in Mannheim. Also Mannheim waren zum einen die Gespräche mit den Leuten, mit den damaligen Trainern, mit den Verantwortlichen, auch der Verein an sich. Das ist ja auch immer so ein Ding, ja, was steht hinter einem Verein? Tradition, welche Werte stehen dahinter so einem Verein? Und das hat mich dann auch absolut überzeugt und auch eine Entscheidung, wo ich sage, absolut richtig gemacht.
Und habt ihr bei euch Torwarttalente in Mannheim oder wo du sagst, der könnte es Zweitliga eben an Erstliga schaffen oder wo sind die Talente bei euch?
Die Talente sind bei uns. Also es ist ja so, dass meine Jungs, die ich ja schon immer versuche anzustreben, dass sie auch irgendwo immer in den gewissen Schritt nach oben machen. Oder beziehungsweise das habe ich über die Jahre immer gemacht. Also egal bei welchen Vereinen ich war, ging es ja nicht immer nur darum, die Nummer 1 da zu fördern, dass die dann eben ihren Sprung nach oben machen, sondern es kommen halt auch mal junge Torhüter dazu, Nummer 2, Nummer 3, die vielleicht irgendwo von unterklassigen Vereinen kommen. Da ist es halt auch wichtig, für die auch irgendwo das Maximum rauszuholen. Ja, wenn eben ein Torwart eben aus der Oberliga kommt, aus der Regionalliga und in seiner späteren Laufbahn vielleicht dann trotzdem in der dritten Liga spielt, dann habe ich hier das Maximum eben rausgeholt. Und dann ist es für mich auch ein Talent und der dann auch seinen Weg irgendwo erreicht. Und genauso ist es ein Torwart, der jetzt dritte Liga spielt, ist es immer das Ziel, den möglichst weit nach oben zu bringen.
Du hast vorher beim Torwart so auch die Größe, die Physis angesprochen und auch eben auch die Größe an sich. Gibt es dann wirklich so eine Mindestgröße, die ihr habt als Torhüter, wo ihr sagt, vielleicht auch als Torwarttrainer, hey, das müsstest du schon mitbringen, weil das schon so eine Größe, mindestens, ich sage jetzt mal 1,85 oder so, weil es sonst schwierig wird? Oder ist das einfach so, ja, es wäre schön, aber wir kriegen es auch ohne hin.
Wie du sagst, also er wäre schön, wenn er ein gewisses Gardemaß hat. Klar, wenn du sagst, er ist ab 1,90, ist das immer toll, dann kannst du sagen, okay, dann passt schon mal die Größe. Wenn dann 1,88 ist, eine gewisse Ausstrahlung da ist, ein gewisser Körperbau, wenn du siehst, okay, der ist ein Athlet, passt auch wieder. Wenn du dann sagst, okay, der ist 1,85, dann muss schon vieles andere passen, wo du sagst, ui, ja, dann müssen die anderen Komponenten oder die anderen P-Facts, die müssen dann schon passen, dass du sagst, okay, jetzt ist es trotzdem ein Keeper für uns. Ja, man gibt immer so dieses Ausnahmebeispiel auf Weltklasse-Niveau, den Jan Sommer, der ist nicht groß ist, aber da passt einfach alles andere.
Das wollte ich gerade sagen. Also ich hätte es nämlich gerade gesagt, sonst hier im Sommer ist ja wirklich so in den letzten 10, 15 Jahren als, so der, wie du gesagt hast, der Ausnahme für mich immer noch groß, weil ich bin 1,70, aber als Torwart ist es natürlich klein und trotzdem hat er, glaube ich, mit seinem Reflex, mit seiner Sprungkraft hat er das, glaube ich, wettgemacht. Ist das dann auch wirklich das mit eins das Wichtigste, dass man halt das wie kompensiert, dass man, wenn man sagt, du bist jetzt halt nicht 1,90, sondern nur 1,85. Und wenn du es machen willst, dann müssen wir an deiner Sprungkraft, an deinen Reflexen arbeiten. Und zwar so, dass es ja, halt ausgleichen kannst, dass die Größe fehlt.
Ist ein Punkt. Aber Jan Sommer kommt halt noch dazu, dass er halt am Fuß richtig gut ist, mit links, mit rechts. Und er hat halt auch eine wahnsinnige Spielintelligenz. Also er löst halt Situationen, die andere halt über die Sprungkraft lösen müssen. Er kommt halt in ein perfektes Stellungsspiel und auch, hat auch seinen Körper perfekt unter Kontrolle. Also wenn du dann teilweise siehst, in welche Positionen er kommt und auch so zum Abdruckverhalten, also in welcher Vorspannung er ist, schon in welcher Spannung der Körper ist, das ist einfach in Perfektion. Also da kannst du teilweise bei anderen Torhütern trainieren, was du willst, Sprungkraft, aber er hat einfach diese Hebelwirkung, setzt er einfach perfekt ein und auch die Arbeit zum Ball, wie er nach vorne in den Ball reinarbeitet, also da, ich sage jetzt mal, das ist Top-Talent oder Gott gegeben und von daher gleicht da einfach alles andere aus, was größere Torhüter haben.
Wer ist, jetzt muss ich gerade überlegen, wer ist denn bei euch aktuell die Nummer 1? Euer Nummer 1?
Die Nummer 1 ist der Omar Hanin, also auch kommt aus Israel, war schon ein paar Jahre in Deutschland, war auch in Israel ein Top-Talent, ist dann zum FSV Mainz gewechselt, war da auch im Bundesliga-Kader, hat es dann auch nicht ganz nach oben gereicht, hat dann nochmal über Spielpraxis beim FSV Frankfurt weitergespielt. Da ging es dann für ihn nicht weiter, war dann vereinslos und dann haben wir ihn letztes Jahr verpflichtet und war eine gute Verpflichtung, weil er halt auch als Mensch, als Typ absoluter Profi ist.
Hast du als Torhüter, also hattest du ein Vorbild oder an jemanden, dem du nachgeeifert hast in deiner Zeit?
Boah, da gab es viele. Also zum einen, boah, wenn ich mich daran erinnere, gab es halt so Toni Schumacher, war so das erste Idol. Da hat mich halt schon imponiert, wenn, also da gab's ja dann dieses berühmte Buch Anpfiff, das ich als Kind schon mal gelesen habe, war dann auch so diese Phase, wie er trainiert, mit welchem Ehrgeiz er trainiert. Das hat man sich dann auch so ein bisschen mitgenommen und dann kam so, ja, Jahre später war es dann so Uwe Kamps, da ich ja als Kind Gladbach-Fan war und dann kommt halt einer mit langen Haaren, bunten Trikots, bunten Handschuhen. Ja, dann war der dann eben auffällig und dann waren es dann eben solche Torhüter, die dann auch so ein bisschen Vorbild waren, auch ein bisschen verrückt. Aber letztendlich als Kind oder als Jugendlicher hast du dann irgendwann angefangen zu adaptieren, hast dir viele Spiele angeschaut, ja, quasi Sportschau noch. Und das, was die halt gemacht haben, was die gesehen haben, das hast du dann auf dem Bolzplatz halt versucht umzusetzen. Also so übers Torwarttraining, wird es ja halt in kurzer Zeit irgendwo trainiert. Bei uns war es halt so, wir haben halt über Stunden auf dem Bolzplatz versucht, das Ganze umzusetzen.
Wer hast du das mit, du hast gesagt, dass das Torwartspielen ganz ein eigenes ist innerhalb eines Spiels. Hast du das auch selbst immer gespürt als Spieler, dass du du bist Teil der Mannschaft, aber trotzdem ist es wie, du hast noch dein eigenes Spiel. Hast du das selbst auch mitgenommen oder gespürt oder dir selber gesagt oder wie war das bei dir?
Also ich komme noch aus einer Zeit als Kind, da durfte man den Ball noch in die Hand nehmen. Da war das Torwartspiel relativ einfach. Jetzt habe ich ja vorhin auch erzählt, dass ich halt im Feld nicht schlecht war. Dann kam irgendwann diese Umstellung, da war ich glaube 12, dass man den Ball eben nicht mehr in die Hand nehmen musste oder durfte. Da kam mir das natürlich zugute, dass ich halt auch im Feld mal ganz ordentlich gespielt habe. Da war die Umstellung für mich eigentlich relativ einfach. Und über die Jahre habe ich dann immer wieder versucht, ob das im Jugendbereich war. Ich kann mich noch erinnern an die U19 oder A-Jugend, da habe ich dann teilweise in der A2, habe ich dann unter der Woche im Feld mitgespielt, um da die Qualitäten dementsprechend beizubehalten. Hat aber auch den Hintergrund, dass die anderen Konditionstraining machen mussten und ich halt ja das genutzt habe, um da irgendwo ein bisschen Fußball zu spielen. Und das kam dann über die Jahre mal ganz, kam mir jetzt zugute. Und klar, bei mir war es dann als Spieler auch so. Du hast dann immer mehr Verantwortung. Am Anfang in jungen Jahren bist du so Talent, da wird der eine oder andere Fehler noch verziehen. Aber irgendwann, ja, wirst du dann ein bisschen älter, Führungsspieler. Du hast einen gewissen Ruf, du hast eine gewisse Qualität. Dementsprechend wird dann auch noch immer mehr von dir erwartet. Und dann bekommst du dann eben als älterer Spieler oder erfahrener Spieler dann die Aufgabe, so diese Führungsaufgaben auf dem Platz, auf dem Platz, neben Platz. Und ja, da wird es dann schon ein bisschen anspruchsvoller. Aber nichtsdestotrotz geht es ja immer noch um die Kernaufgabe, dass du einfach Bälle halten musst. Und das ist halt heute im Torwartspiel auch noch so, ja. Man spricht von dem Torwart. Ich glaube, laut DFB-Philosophie geht es ja um Manager auf dem Platz und so weiter. Wie die dann bezeichnet werden. Ja, du musst Fußball spielen, du musst eine Spieleröffnung perfekt hinkriegen. Aber am Ende sage ich immer noch, gibt es eine Kernaufgabe und die ist Bälle halten. Und das wird vielleicht heutzutage immer noch ein bisschen vergessen.
Dass das eher ein bisschen in den Hintergrund rückt, weil die anderen Dinge wichtiger werden, was eigentlich paradox ist.
Richtig. Also da wird vielleicht zu viel drum oder zu viel Hype drum gemacht. Genauso, wenn du dem Stürmer sagen musst, du musst gut anlaufen, du musst gut zustellen, aber am Ende hat er immer noch eine Kernaufgabe, dass er Tore schießen muss. Und so ist es beim Torwart eben auch. Also klar, es prasselt viel auf ihn ein, aber wie gesagt, dieses Kerngeschäft, Bälle halten, ja, da wird er in den Hintergrund gestellt.
Ja, was ja eigentlich komisch ist, weil es ja seine Hauptaufgabe im Prinzip so
Richtig.
ist, oder?
Richtig.
Ja. Warst du als Torwart in der Karriere auch Kapitän? Gerade wenn du jetzt sagst, Manager und so.
Nee, wie?
Würdest du das aber gut finden, wenn in deiner Mannschaft bei Mannheim jetzt der Torwartkapitän wäre?
Ja, ich sage, es geht ja darum, wie ist der Spieler anerkannt in der Mannschaft, welche Aufgaben kann er auf dem Platz übernehmen. Klar ist es immer ganz gut, wenn ein Torwart auch Kapitän ist, weil er auch von hinten viel sieht. Aber ich sage jetzt mal, auch ein Torwart hat ja generell immer die Aufgabe, diese Führungsaufgabe auf dem Platz. Und ob der jetzt da die Binde trägt oder nicht, war bei mir als Spieler auch so. Also ob ich jetzt eine Binde dran hatte oder nicht, ich habe dann trotzdem eben meinen Mund aufgemacht. Also bei uns ist es so, dass ein Omar Hanin halt auch im Mannschaftsrat ist, weil er da auch dementsprechend anerkannt ist. Und das ist ja auch irgendwo eine Würdigung.
Ja, weil es ist ja, glaube ich, jetzt so zumindest in der Bundesliga haben sie das da, glaube ich, mit der Regel übernommen von der EM, dass nur der Kapitän quasi mit dem Schiedsrichter reden dürfte. Und das wäre ja dann als Torwart ein bisschen schwierig, wenn du jedes Mal rausrennen musst und mit dem Schiedsrichter diskutieren, ey, das war jetzt ganz klar, aber warum gibt's hier gelb? Aber deswegen, wahrscheinlich wird es das eher weniger jetzt in nächster Zeit geben, oder? Aber ich meine, trotzdem, wie du gesagt hast, eine gewisse Stärke muss der Torwart ja trotzdem mitbringen, wenn er von hinten das Spiel sieht als einziger, und das ein bisschen koordinieren muss, oder? Da muss
Ja,
ich.
das hast du immer so, weil ich meine, es gehört auch so zum Geschäft, dass du halt viel koordinieren musst, viel sprechen musst. Und diese, wie gesagt, diese Regel mit dieser Binde, dass nur der Kapitän mit dem Schiedsrichter sprechen darf, finde ich einfach völliger Quatsch, weil, ja, es gibt ja momentan die Diskussion, auch bei uns in der Liga. Ich sag mal, wenn die Schiedsrichter einfach ein bisschen offener wären und vielleicht ein bisschen kommunikativer wären, dann wäre das Spiel auch, ja, ein bisschen einfacher. Ja, also wenn ich dann sehe, wenn die auf den Platz gehen, in der Liga, man kennt sich ja unter den Spielern, man trifft sich vor dem Spiel, quatscht kurz, gibt sich Shake Hands. Das könnten die Schiedsrichter genauso machen. Also die könnten ja, wenn die vor dem Spiel ein bisschen mit den Spielern quatschen, also die können da schon alle unterscheiden, was passiert bei Anpfiff und was ist davor und ist danach. Und wenn die dann ein bisschen kommunikativer werden und vielleicht auch mal auf die Spieler ein bisschen zugehen würden, wäre für alle einfacher und entspannter. Weil sie sind ja trotzdem irgendwo part of the game. Und den Respekt bekommen die auch, den Respekt bringt ihnen noch jeder entgegen. Aber wenn das halt nur von oben herab dann irgendwo ist, dann führt es immer wieder zu Konflikten und Konfrontationen.
Ja, ich glaube, das wird auch eine never-ending Story sein, das mit dem Diskutieren und es wird immer wieder, glaube ich, auch mal eine Rudelbildung geben und wenn man das mal schauen, wie man das ob das jetzt was hilft, mit dem nur der Kapitän darf mit dem Schiedsrichter reden. Also ich bin da auch ein bisschen skeptisch. Was habt ihr jetzt nicht als Verein, sondern ihr als Torwart, Trainer, Team und Torhüter? Habt ihr da am Anfang einer Saison, gebt ihr euch da Ziele? Also ich weiß nicht, zum Beispiel, in dieser Saison kriegen wir maximal 25 Gegentore. Oder in dieser Saison wollen wir das fokussieren, dass das besser wird, die Spielaufbau oder sowas. Also habt ihr konkret im Torwarttrainerteam auch Ziele, die ihr euch steckt innerhalb einer Saison oder vor einer Saison?
Die gibt's. Also jetzt sich auf Tore zu beschränken, ist schwierig. Weil wir das alleine nicht bestimmen können. Also da sind ja immer noch ein paar andere mit dabei. Aber klar, es geht halt darum zu sagen, okay, wir haben gewisse Punkte, an denen wollen wir arbeiten. Wir haben ein Spielsystem. Da wollen wir uns bestmöglich mit integrieren. Und dann hat jeder eben so seine Punkte, wo wir sagen, die müssen wir eben verbessern. Das betrifft eigentlich alle. Da geht es nochmal so um diese Individualpunkte. Und klar ist dann immer so, dass du sagst, okay, wir arbeiten an der Physis ein bisschen anders. Wir stellen da ein bisschen was um in gewissen Sachen, so in den technischen Bereichen, wo wir sagen, hey, das hat mir jetzt letzte Saison nicht so gefallen. Da können wir bei dir noch ein bisschen mehr rausholen. Und das sind so die Ziele für uns aufs Jahr gesehen, die wir dann immer so, ja, so in Zyklen auch immer wieder abarbeiten.
Und die dann auch so Kontrolldinge, wo man dann sieht, okay, jetzt haben wir es, das haben wir jetzt geschafft, jetzt sind wir das nächste, oder wie kontrolliert ihr das, eure Ziele während einer Saison oder auch nach einer Saison?
Ja, das siehst du dann schon durch gewisse Analysen, also über Video. Also zum einen mal über Videos im Training. Da funktioniert es immer ganz gut, ja, weil du dann halt den Fokus drauf setzt, da achten die Jungs auch, da läuft es auch. Und dann siehst du eben gewisse Situationen im Spiel, die dem Torhüter vielleicht teilweise selber nicht auffallen. Aber wir hatten jetzt auch im ersten, nee, im zweiten Spiel auch eine Situation, da waren, glaube ich, drei Aktionen, die wir so als Schwerpunkt hatten in diesem Jahr, die der Torwart perfekt gelöst hat, die ihm vielleicht in dem Moment gar nicht so bewusst waren, aber dann komme ich halt nach dem Spiel mit dem Video, zeige ihm das und sage, schau, das haben wir jetzt über Wochen geübt oder wir haben das jetzt einstudiert und hier hast du es jetzt in 10 Sekunden alle drei Aktionen perfekt gelöst. Und das ist dann so, wo ich sage, okay, da hast du dann deine Marke oder dein Ziel erreicht, weil du sagst, okay, jetzt ist es in ihm drin, ohne drüber nachzudenken. Und das ist dann so diese Kontrollfunktion. Aber es ist nicht, wenn du es einmal richtig machst, dass du das Ganze wieder hinschmeißt, sondern bei den Torhütern ist es dann doch so, dass du das dann permanent über einen gewissen Zeitraum immer wieder einbauen musst.
Also das Repetieren eigentlich im Prinzip von dem, bis es dann automatisch drin ist und
Genau, bis es dann irgendwo automatisiert ist und dann dementsprechend läuft und dann, ja, siehst du dann immer wieder im Training, das ist dann auch so meine Aufgabe, klar, du hast die Jungs im Torwarttraining, aber dann gibst du die an die Mannschaft ab und dann bin ich ja auch dementsprechend beim Coachen dabei. Und das sehe ich eigentlich am meisten, weil ich dann immer wieder sehe, okay, jetzt verfällt der und der Torhüter wieder in ein altes Muster, dann muss ich da wieder dran arbeiten. Ja, wenn sie dann wieder so diese freien Entscheidungen treffen müssen. Und das ist dann so für mich diese Kontrollfunktion, wo ich dann sage, okay, da müssen wir wieder da mal einen Schritt zurück, da können wir einen Schritt weitergehen. Und das ist so mein To-Do dann.
Gegen Schluss würde ich noch mal gerne ein bisschen persönlicher werden. Was möchtest du noch in deinem beruflichen Leben erleben? Hast du eine To-Do-Liste für dich, wo du sagst, oh, das wäre noch geil und das wäre noch schön und das wäre noch.
Boah, ja, klar, da gibt es viele.
Sagen wir mal bezogen oder mit Bezug auf den Beruf, wenn wir es ein bisschen eingrenzen wollen.
Okay, also klar, in erster Linie geht es darum, dass du gesund bleibst. Ja, also dass du sagst, okay, ich kann meinen Job weiter ausüben. Ich stehe jeden Tag mit den Jungs auf dem Platz. Das ist dann auch so eine körperliche Geschichte, wo du sagst, okay, den einen oder anderen, das sind die Knie kaputt, das sind die Hüften kaputt, da bin ich Gott sei Dank noch verschont geblieben. Also ich kann da versuche mich selber auch gut fit zu halten. Also möchte ich so lange wie möglich auf dem Platz stehen. Und dann, ja klar, immer das Maximum irgendwo, dass du sagst, okay, vielleicht kannst du nochmal in der Liga arbeiten, vielleicht gibt es auch nochmal die Chance, irgendwo mal im Ausland zu arbeiten, da meine Erfahrung irgendwo zu sammeln.
Aber so ein Verein, wo
Highlight,
du sagen
also
würdest,
Highlight
ja.
halt ja auch, dass du sagst, okay, vielleicht gibt es mal so eine Pokalgeschichte, dass du sagst, okay, vielleicht macht man da mal so einen Run, dass man sagt, okay, man ist im DFB-Pokal, Pokalschreck oder man erreicht da irgendwas. Ja, es sind so Kleinigkeiten, die dann immer wieder so einem vorstreben. Aber so als persönlich, wie gesagt, geht es mir in erster Linie darum, gesund zu bleiben und den Job so lang wie möglich und so erfolgreich wie möglich zu absolvieren.
Hast du für dich ein Lebensmotto, ein Motto, das du im privaten oder im beruflichen ab und zu nach vorne nimmst, wenn es schlechtere Zeiten sind?
Also ein reines Motto nicht, aber ich bin da. Aber die mich kennen, die wissen, glaube ich, schon, dass ich ein relativ entspannter Mensch bin. Zwar sehr fokussiert, aber in allem schon überlegt bin und auch immer, ja, das ist zwar zurückhaltend, aber irgendwo mache ich mir jetzt nicht im Kopf um Gott und die Welt. Also ich stehe morgens so auf, freue mich, dass es mir gut geht. Und damit bin ich bisher ganz gut gefahren. Also ich versuche da möglichst alles von mir fernzuhalten. Also wenn ich jetzt manchmal die Nachrichten einschalte und mir da über alles einen Kopf machen würde, was in der Welt passiert, ist zwar schlimm, Aber ich kann es nicht ändern. Also letztendlich versuche ich da immer so ein bisschen, in Bayern sagt man so, komme ich heute nicht, komme ich morgen. So diese Mentalität ist immer ganz gut, dass man sagt, hey, komm, kannst nicht alles ändern im Leben. Konzentriere dich auf das Heute. Und dann immer schon sagt, ja, lebe im Jetzt, könnte man ganz gut als Motto für mich so übertragen.
Ja, das klingt gut. Das sollte man vielleicht auch des Öfteren mal sich nach vorne nehmen und sagen, lieber den Moment jetzt genießen und nicht über andere Sachen, was war oder was sein könnte, und drüber nachdenken, finde ich gut.
Absolut, absolut, ja.
Ja. Hey Flo, vielen, vielen Dank, dass du hier dabei warst im Sportsfreunde im Podcast. Ja, danke für deine Zeit und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
Mir auch, also war super. Die Zeit ging auch wieder super schnell rum, also ich könnte noch 2 Stunden mit dir reden.
Ja, ich auch. Sensationell, ja. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
Sehr, sehr gerne. Ich wünsche euch viel Erfolg.
Vielen, vielen Dank.
Vivala Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast. Re-Evolution.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast. Re-Evolution.